Social-Media-Plattformen sind Brot und Spiele. Das heißt, die wollen, dass wir so lang wie möglich und so intensiv wie möglich dort bleiben.
Es werden hier neurologische, neurobiologische, psychologische Tricks angewendet, um unsere Aufmerksamkeit zu binden, um Dopamin auszuschütten, um immer wieder das Handy in die Hand zu nehmen. Und da sind ja nicht nur Kinder betroffen.
Wir brauchen kompetente Eltern, die mit gutem Vorbild vorgehen, die ihren Kindern auch zeigen, dass es eine analoge Welt gibt und wie man sich in der beschäftigen kann, was man tun kann, wenn einem kurz langweilig ist.
Dass einem das klar ist, dass zum Beispiel, wenn ich ewig runterscrollen kann, das ein Ding ist, um mich zu motivieren, dass ich ewig tatsächlich davor sitze und runterscrolle und das nicht einmal aufhört.
Richtig und falsch. Der Podcast über politische Bildung. Von Zentrum Pollis, Demokratie 21 und der Arbeiterkammer Wien.
Als Kind habe ich mir immer vorgestellt, wie es wäre, wenn ich zaubern könnte. Da müsste ich nicht das ganze Buch für die Hausaufgaben lesen, sondern könnte Volleyball spielen gehen und einfach einen Text hinzaubern. Fast 15 Jahre später scheint meine Träumerei wahr geworden zu sein, und zwar in Form von künstlicher Intelligenz. Mit KI sind die Hausaufgaben in Sekundenschnelle gemacht. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Ich bin Journalistin und beschäftige mich in meiner Arbeit immer wieder mit neuen digitalen Technologien.
Und ich bin ChatGPT. Hallo. Diese Folge bietet eine kritische und breit gefächerte Perspektive auf den digitalen Wandel, insbesondere im Bereich Bildung und Jugendschutz, und plädiert für einen bewussten und kompetenten Umgang mit digitalen Technologien.
Das, was ihr da gerade gehört habt, kommt von ChatGPT und ist ihr Vorschlag für eine Moderation der heutigen Sendung. Mir persönlich kam es zu hölzern vor und deshalb habe ich mich gegen den Text entschieden. Trotzdem fand ich den Input hilfreich, mir ist es leichter gefallen, den Inhalt zu strukturieren. Internet, Smartphones und künstliche Intelligenz sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Und natürlich wirken sich die digitalen Technologien auch auf den Schulbetrieb aus. In dieser Folge von Richtig und Falsch fragen wir uns, wie bleiben Lehrkräfte technologisch am Laufenden? Und wie beeinflussen digitale Tools ihren Unterricht in politischer Bildung? Welche Kompetenzen brauchen nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch ihre Lehrenden? Und auf einer gesellschaftlichen Ebene, wie sieht politische Mündigkeit im digitalen Zeitalter aus?
Es braucht eine Anwendungskompetenz.
Das ist Lorenz Prager, einer unserer Kollegen vom Zentrum Polis. Er beschäftigt sich unter anderem mit digitalen Spielen im Unterricht.
Da sind wir jetzt ganz stark bei der Handlungsfreiheit. Ich muss verstehen, wie ich bestimmte Dinge verwende, wie ich eine bestimmte Software verwende, wie KI zum Beispiel funktioniert. Was heißt das jetzt, wenn ich ChatGPT was frage, was macht dieses LLM? Kann das wirklich nachdenken? Erfasst das Sinn oder ist das eben nur ein stochastischer Papagei? Schöne Metapher, eben letzteres. Das heißt, ich brauche technische Kenntnisse, wie ich etwas anwende und wie Dinge funktionieren, damit ich mich darüber bewegen kann. Das wäre der erste große Block. Der zweite wäre Medienkompetenz, ganz klassisch. Das heißt, was tun Medien mit Gesellschaft, was tun Medien mit mir? Da sind wir wieder stärker im Bereich der Willensfreiheit, auch im Bereich der Demokratie. Was ist zum Beispiel das Filterblasenphänomen bei sozialen Medien? Warum ist es bis zu einem gewissen Grad gefährlich, wenn wir eine wunderbare KI haben, jetzt gerade einen Riesenhype um DeepSeek, aber da bestimmte Dinge ausgeklammert werden, weil natürlich politische Interessen dahinter stecken oder zumindest ein autoritäres System sehr, sehr viel Einfluss ausüben kann.
Lorenz Prager hat Chemie sowie Geschichte und politische Bildung auf Lehramt studiert. Beim Zentrum Polis macht er die pädagogische Begleitarbeit zum Europäischen Jahr der Digital Citizenship Education. Das ist eine Initiative des Europarats zur netzpolitischen Mündigkeit. Wir verlinken euch Infos dazu in den Shownotes. Aber worum geht es da?
Da geht es eben genau darum, dass der Europarat gesagt hat, gut, es braucht eine Reaktion auf Digitalisierung im Sinne von Demokratie, Bildung, wenn man es jetzt so formulieren will. Und dazu haben sie ein Kompetenzmodell herausgegeben und vor allem, worauf ich dann immer eher referenziere, sind diese 10 Domänen von eben eher so persönlichen Dingen wie Gesundheit und Wohlergehen über Klassiker wie Media Competence and Information Literacy, also Medienkompetenz und Informationskompetenz, hin zu anderen Domänen noch. Der Plan dabei ist, ein inhaltliches Modell zu schaffen für bestimmte Ich würde jetzt sagen, Initiativen, die sich auf den Bildungsbereich beziehen, das meiste davon auf Schule.
Lorenz Prager bezieht sich hier auf das Handbuch zur Digital Citizenship Education. Das Coole an diesem Handbuch ist, dass es die vielen Verbindungen zwischen Digitalität und politischer Bildung nicht nur aufzeigt, sondern auch gleich praktische Hinweise zur Umsetzung im Unterricht gibt. Die Themen umfassen unter anderem Rechte und Pflichten im Internet, inklusive Zugänge zur Digitalität, Aspekte der Privatsphäre und Sicherheit, aber auch Ethik und Empathie im Netz. Wir verlinken euch das Handbuch in den Shownotes. Schaut gern mal rein. Im Grunde geht es bei der digitalen politischen Bildung darum, einen selbstbestimmten und reflektierten Umgang mit der digitalen Welt zu entwickeln. Das Bewusstsein für die Wirkmechanismen digitaler Anwendungen kann im Unterricht geschult werden, findet auch André Wolf vom Verein Mimikama.
Social-Media-Plattformen sind Brot und Spiele. Das heißt, die wollen, dass wir so lang wie möglich und so intensiv wie möglich dort bleiben. Also wir sollen Inhalte sehen, die wir mit Faszination, von mir aus auch Ekel oder sonst irgendwas anschauen und daraufhin eine Reaktion hinterlassen. Eine Angst, eine Wutreaktion, seltener eine Positivreaktion. Also Angst und Wut triggert mehr als die Positivreaktion. Und das ist das, was natürlich wirkt. Und der Algorithmus erkennt das. Der merkt, wo wir stehen bleiben. Ja, wenn wir wischen und wir bleiben an einer Stelle stehen, bemerkt die App das und der Inhalt wird natürlich analysiert. Und das ist das, wo wir dann anschließend immer mehr Inhalte bekommen.
Wie wahrscheinlich ist es, dass die Person nach dem nächsten Video auch noch bei der Stange bleibt? Nichts anderes. Sondern es geht nur darum, die Leute möglichst lange in der Plattform zu halten.
So wie André Wolf sieht auch Barbara Buchecker die Wirkungsweisen von Social-Media-Apps als Herausforderung. Buchecker ist pädagogische Leiterin von saferinternet.at. Diese Initiative unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern und Lehrende dabei, sicher, kompetent und verantwortungsvoll mit digitalen Medien umzugehen.
Da ist durch dieses so zugeschnittenen Filterblasen und den Algorithmus, der einfach in der Lage ist, so ganz, ganz schnell auf die Bedürfnisse zu reagieren und einem Inhalte angezeigt werden und von denen immer extremere und das innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit. Das ist hier eigentlich das Problem, nämlich dass diese Inhalte immer extremer werden. Ja, also wenn mich auch hier ein politisches Thema interessiert und Jugendliche informieren sich in den sozialen Netzwerken auch zu politischen Themen. Sie wollen hier auch ihre Informationen finden. Und wenn das jetzt ein politisches Thema ist, das sie interessiert, dann wird ihnen aber dann innerhalb von kürzester Zeit sehr extreme Ansichten oder Videos zu diesem Thema angeboten, ausgespielt. Und dann ist es für sie ganz schwer zu erkennen, was gibt es denn sonst noch in der Welt? Also dieses Horizont erweiternde ist dann unglaublich schwer. Und sie haben einfach sehr schnell das Gefühl, alles ist so, das ist die Realität.
In den letzten Jahren wurde vor allem eine App besonders intensiv diskutiert. TikTok. Zuletzt macht es die Schlagzeilen, weil sich UserInnen auf der Plattform radikalisierten. Viele UserInnen erleben TikTok als besonders intensiv. Die Videos sind kürzer und schneller geschnitten, der Algorithmus so konzipiert, dass wir uns in Raum und Zeit verlieren. Daniel Lohninger von der NGO Epicenter.works erlebt immer wieder, wie digitale Anwendungen sogar suchtauslösendes Verhalten bei Jugendlichen triggern.
Es werden hier neurologische, neurobiologische, psychologische Tricks angewendet, um unsere Aufmerksamkeit zu binden, um Dopamin auszuschütten, um immer wieder das Handy in die Hand zu nehmen. Und da sind ja nicht nur Kinder betroffen davon. Hier ist, glaube ich, ganz wichtig, Awareness zu schaffen, aufzuzeigen, wie diese Mechanismen funktionieren, wie ich mich vielleicht auch ein bisschen wehren kann, wie ich mir selber Timer stellen kann, wie ich die Farbe runterdrehe, dass die farbpsychologischen Effekte nicht mehr so zuschlagen.
Erklärt Daniel Lohninger, Geschäftsführer und Trainer bei der Epicenter Academy. Diese Tricks werden von Social-Media-Plattformen bewusst genutzt und können sogar missbraucht werden. Seit 2011 arbeitet der Verein Mimikama daran, Internetmissbrauch aufzudecken. Zu André Wolfs Aufgaben gehört es, Angebote für Medienbildung zu entwickeln. Seiner Meinung nach wurden die Probleme, die soziale Medien für junge Menschen mit sich bringen, zu lange übersehen.
Und es wurde nie darüber nachgedacht, was kann da eigentlich passieren. Ja, das ist ein großes Problem. Und jetzt stehen wir und haben all diese riesen Scherbenhaufen vor uns liegen und können eigentlich nur noch intervenieren. Prävention geht ja schon kaum noch. Wir müssen intervenieren und schauen, wie kommen wir da jetzt raus aus der Nummer.
Politik, Bildungssystem, Eltern und BürgerInnen müssen sich die Frage stellen, wie können wir Kinder und Jugendliche adäquat auf die Herausforderungen der digitalen Zukunft vorbereiten? Fortbildungen zur Orientierung im digitalen Raum, das bietet die Epicenter.academy von der NGO Epicenter.works an. Für Daniel Lohninger, Geschäftsführer und Trainer der Epicenter.academy, steht jedenfalls Bewusstseinsbildung an erster Stelle.
Eine Awareness, was hier passiert überhaupt, wie massiv Daten gesammelt werden, dass sie ein Recht auf Datenschutz haben, ein Recht auf Privatsphäre, dass sie das einfordern können, dass sie auch Rechte haben, die sie nutzen können, dass es Auswahlmöglichkeiten gibt, dass es nicht nur eine Suchmaschine gibt, sondern dass es Alternativen gibt, dass man sehr oft die Möglichkeit hat, alternative Software zu finden, die halt nicht so bekannt ist, weil sie nicht Milliarden investiert in Marketing, um als Standard auf unseren Geräten zu sein, aber dass es hier Auswahlmöglichkeiten gibt. Und das ist immer sehr schön zu sehen. Und wir haben da durch den Verein und unsere Arbeit auch ein bisschen Street Credibility, dass man eben hier auch was verändern kann. Das sind so Ziele, dass sie Auswahlmöglichkeit haben, dass sie Daten besser schützen können, dass sie sichere Passwörter verwenden können, dass sie wissen, wie sie die verwalten können.
Oft übersehen wir, dass wir uns unsere Apps aussuchen können. Ich muss nicht WhatsApp verwenden, nur weil es auf meinem Smartphone vorinstalliert ist. Wie wäre es stattdessen mit sicheren Angeboten wie Signal oder Spike? Um Schülerinnen und Schülern ihren Handlungsspielraum bewusst zu machen, kann man Workshops von Expertinnen und Experten buchen. Auch André Woll vom Verein Mimikama besucht immer wieder Klassen und gibt ihnen hilfreiche Tools an die Hand, mit denen sie selbst arbeiten können. Ein Beispiel ist Geoguessing. Das heißt, ein Bild wird daraufhin analysiert, wo genau es aufgenommen wurde. Kinder und Jugendliche können damit erkennen, ob Bilder zur Manipulation eingesetzt wurden. Im Unterricht kann man dann im weiteren Verlauf gut mit dem sogenannten Pre-Bunking-Modell arbeiten.
Also die Möglichkeit, im Vorfeld schon zu wissen, wann und wie Manipulation auftritt. Und da geht es dann im Bereich des sogenannten Framings, also wie werden Inhalte manipulativ gestaltet mit Worten und Bildern. Die sogenannten Narrative, also welche Geschichten werden immer wieder wiederholt, immer wieder erzählt und auch nicht hinterfragt aufgrund ihrer stetigen Wiederholung. Wir nennen das Illusory Truth Effect, also man muss nur eine Lüge häufig genug wiederholen, dann wird sie für wahr gehalten. In diesem Kontext wird dann anschließend gezeigt, wie man halt Fremdinhalte analysiert, also Websites, die man noch nie gesehen hat, und dann schaut, aha, wie sind Inhalte, wie sind Schlagzeilen gestaltet, wie kann ich das einsortieren. Es geht nicht darum, etwas zu verbieten. Ja, wir wollen grundsätzlich nicht verbieten, bestimmte Inhalte zu lesen, sondern ich muss in der Lage sein, sofort zu erkennen, welche Intention dahinter liegt.
Fassen wir zusammen. Soziale Medien und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft stellen auch das Lehren und Lernen vor großen Herausforderungen. Es gibt viele Expertinnen und Experten, die mit Tools und Workshops Lehrkräfte dabei unterstützen, einen Weg durch den digitalen Dschungel zu finden. Trainiert man seine Medienkompetenz, gelingt es einem leichter, Algorithmen zu durchschauen, verlässliche von manipulativen Online-Quellen zu unterscheiden und Informationen so zu filtern, dass eine kritische Meinungsbildung möglich ist. Offen bleibt, wie umgehen mit dem Smartphone im Unterricht.
Das heißt, die wahren Geräte, wie mit Smartphones, die kommen gar nicht im Einsatz im Unterricht. Denn über 90% oder um die 90% der Internetnutzung findet über das Smartphone statt. Das ist auch privat so. Das heißt, ich muss zeigen, wie die Geräte funktionieren. Wie sieht es da aus? Wie kann ich die Tools anwenden auf dem Smartphone?
Mitte Februar macht der neue Erlass Schlagzeilen. Damit sollen Handys in Wiener Volks- und Mittelschulen faktisch verboten werden. Barbara Buchecker von Safer Internet sieht gerade bei Volksschulkindern einen gelassenen Umgang mit solchen Verboten.
In der Volksschule, auch wenn ich mit Volksschulkindern rede, denen ist ganz recht, dass dort ein Handyverbot gibt. Weil da nerven die Eltern nicht. Weil es gibt ja auch Eltern, die rufen an und sagen, hast du schon deinen Apfel gegessen oder irgendwie solche Sachen. Und die Kinder können miteinander spielen. Ja, das empfinden die Kinder auch durchaus als angenehm. Das heißt, das ist in der Volksschule so wie heute eh in der Praxis in den meisten Schulen ein Handyverbot gibt, finden die Kinder jetzt nicht schlecht.
Offiziell dürfen Kinder erst ab 13 Jahren an Social-Media-Plattformen teilnehmen. Das gilt europaweit mit der Datenschutzgrundverordnung, die es den Internetunternehmen untersagt, Daten von Minderjährigen unter 13 zu sammeln. In Österreich liegt die Grenze sogar bei 14 Jahren. Daniel Lohninger ruft in diesem Zusammenhang Eltern in die Pflicht.
Es ist, kann keine Lösung sein, einem 11-jährigen, einem 10-jährigen Kind von einem Tag auf den anderen ein Smartphone zu geben, mit dem es alles machen kann. Es kann aber auch keine Lösung sein, 15-Jährige total zu überwachen mit Parental Control Software. Und da auch, weil auch Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Privatsphäre, auch in Bezug auf ihre Eltern. Das ist ein Bereich, der noch nicht beleuchtet ist, nicht ausjudiziert ist und wo es auch noch keine klaren Konzepte gibt.
André Wolf vom Verein Mimikama findet es gut, wenn die Schulen auch Eltern an die Hand nehmen und ihnen zeigen, wie man Kinder bestmöglich in der digitalen Welt begleiten kann. Dazu können spezielle Elternabende dienen.
Denn oftmals fühlen sich Eltern auch alleingelassen und das Feedback anderer Eltern kann gut tun in dem Moment, dass man sagt, hey, ich habe die gleichen Probleme, lass uns mal zusammensetzen, wie lösen wir das? Und dass so eine kleine Gemeinschaftskompetenz innerhalb des Klassenrahmens entsteht und dort dann wirklich dann auch bestimmte Regeln oder Leitfäden entwickelt, wie es weitergehen kann und ab wann es sinnvoll ist.
Neben konkreten Regeln und Leitfäden braucht es für Barbara Buchecker auch erwachsene Vorbilder.
Wir brauchen kompetente Eltern, die mit gutem Vorbild vorgehen, die ihren Kindern auch zeigen, dass es eine analoge Welt gibt und wie man sich in der beschäftigen kann, was man tun kann, wenn einem kurz langweilig ist, statt aufs Handy zu schauen. Wie ich mit Konflikten oder auch mit Gefühlen umgehen kann.
Ja, auch Eltern sind online und für viele ist das Smartphone selbstverständlicher Begleiter im Alltag. So geht es also weniger darum, das Gerät zu verbannen, sondern einen adäquaten Umgang damit zu finden, meint auch Daniel Lohninger.
Also Handys zu verbannen, vollkommen aus dem Unterricht, ist je nach Altersgruppe mehr oder weniger sinnvoll. Ich glaube, dass wir einfach diese Geräte schon auch einsetzen müssen. Wir tun das in Workshops. Wir sagen halt dazwischen dann auch immer wieder, manchmal muss ich öfter sagen, dass sie es wieder wegtun dürfen, weil wir uns dürfen alle das Handy haben, weil wir eben am Gerät auch was arbeiten wollen.
Bei Smartphones ist technisches Wissen auch gleichzeitig eine Form von Medienkompetenz, führt Daniel Lohninger weiter aus.
Bei den Messengern schauen wir uns alle gängigen Messenger, die die Jugendlichen nutzen, an. Sind die Ende zu Ende verschlüsselt? Kann der Dienst hier auch nicht mitlesen? Werden Metadaten ausgewertet? Wo ist das Geschäftskonzept dahinter, Daten zu sammeln? Ist es Open Source? Ja, können wir in den Quelltext reinschauen können oder müssen wir der Firma vertrauen?
Hört sich interessant an. Aber um ehrlich zu sein, ganz verstehe ich es noch nicht. Was sind denn jetzt genau diese Metadaten? Und warum sollten sich Firmen für meine Daten interessieren? Daniel Lohninger beantwortet diese Frage mit einem Beispiel.
Wenn wir uns einen Brief vorstellen, können wir vielleicht nicht in den Brief reinschauen, aber wir sehen, von wem ist der Brief, an wen geht der Brief. Von wo ist der Poststempel, von wann ist der Poststempel, wie groß ist der Brief, wie schwer ist der Brief. Das gleiche habe ich bei elektronischer Kommunikation. Das heißt, selbst wenn der Inhalt nicht analysiert wird oder verschlüsselt ist, kann ich manchmal, so wie es bei WhatsApp ist, schauen, wer kommuniziert wann, mit wem, von wo aus, wie oft, wie lang. Und diese Daten sind sehr wertvoll. Beispiel aus dem Afghanistan-Krieg. Damals wurden Metadaten ausgewertet, um festzustellen, wer Teil des terroristischen Netzwerks ist. Und wenn die Metadaten, die Kommunikationsdaten dann darauf hingedeutet haben, dann ist automatisiert eine Drohne aufgestiegen und hat eine Tötung durchgeführt. Da hat kein Mensch mehr drauf geschaut. Also auch das wird mit Metadaten gemacht.
Okay, Metadaten werden für Drohnenangriffe verwendet. Das bereitet mir ein mulmiges Gefühl, um ehrlich zu sein. Aber vielleicht braucht es auch intensive Reaktionen, um sich seiner eigenen Verantwortung im Umgang mit digitalen Medien bewusst zu werden. Fassen wir zusammen. Wir befinden uns im Jahr 2025 im europäischen Jahr der Digital Citizenship Education, einer Initiative des Europarats, die sich um die Stärkung der digitalen Mündigkeit bemüht. Das ist wichtig, denn die teils demokratiegefährdenden Inhalte können sich auf den sozialen Medien wie ein Lauffeuer verbreiten. Je früher Medienkompetenzen trainiert werden, desto schneller kann man sich negativen Auswirkungen entziehen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene können an Schulen gemeinsam Verhaltensregeln im Umgang mit digitalen Medien aushandeln. Momentan heiß diskutiert ist auch künstliche Intelligenz, die zum Schummeln verwendet wird. Lorenz Prager vom Zentrum Polis.
Und da zeigt sich was sich auf jeden Fall auf Schulen umlegen lässt, nämlich dass das zu einer Veränderung der Aufgabenkultur bis zum gewissen Grad führen wird. Das hat man auch schon gemerkt mit den vorwissenschaftlichen Arbeiten, dass nämlich einfach schriftliche Arbeiten, die einfach nur als Arbeit abgegeben werden, weniger Stellenwert erlangen werden, weil es einfacher mit KI zu schreiben ist. Wobei das grundsätzlich auch kein neues Phänomen ist, weil das auf meine Lehrerzeit zurückblickend und die VWAs, die ich betreut habe, natürlich hat man gewusst, dass da zum Beispiel die große Schwester, die ein bisschen besser in Grammatik und Orthographie ist, drüber geschaut hat. Also dieses Phänomen, dass das nicht genuine, reine Eigenleistungen waren, sondern dass immer in entsprechende Strukturen eingebunden war und so sicher auch Bildung bis zum gewissen Grad sozial vererbt, das hatten wir immer schon. Das heißt, jetzt kann man sagen, einerseits wird es gerechter durch KI, weil wir alle mehr oder weniger dieselbe. Gut, es gibt die Bezahlversion von ChatGPT zum Beispiel, die besser ist. Aber ich glaube, einfach Aufgabenkultur mehr auch wieder Fokus auf mündliche Prüfungen. Oder eben, das war bei der VWA ja auch so, dass man es präsentiert hat, aber dass man da das stärker betont.
Um künstliche Intelligenz zu verwenden, braucht man Selbstkompetenz, argumentiert Lorenz Prager.
Was mir tatsächlich aber wichtiger ist, ist eine Selbstkompetenz, vor allem in Bezug auf KI, weil wir ja zunehmend Aufgaben auslagern können. Also unlängst mich unterhalten mit Freunden, und da fiel eben der Satz, man kann mittlerweile eigentlich leben, ohne zu denken, man muss nur sehr viel tippen oder halt ins Handy hineinsprechen. Und deswegen auch eine Selbstkompetenz zu entscheiden, was delegiere ich und was mache ich tatsächlich selber, weil ich sonst bestimmte Fähigkeiten nicht entwickle oder und dieses stagnieren oder tatsächlich auch zurückentwickle. Also wenn ich jetzt immer nur, weiß ich nicht, meine Vorbereitung für einen Podcast, das nur über die KI mache, also erstens einmal ist es natürlich dann eher monoperspektivistisch, auch wenn ich sagen kann, gibt mir unterschiedliche Perspektiven, kann ich das bis zum gewissen Grad ausgleichen. Aber ich werde natürlich auch die Fähigkeit verlieren, da selber drüber nachzudenken und mich innerhalb von bestimmten Territorien zu bewegen. Was bei mir eher zutrifft, ist zum Beispiel englische Übersetzungen. Wenn ich da mit KI arbeite, dann merke ich auch, dass ich bis zum gewissen Grad faul werde. Manchmal lernt man neue Wörter, was wieder spannend ist, aber dann hin und wieder schaue ich auch, dass ich bewusst Texte wieder übersetze, alleine, damit ich eben diese Fähigkeit nicht verliere.
Selbstkompetenz ist eine wichtige Fähigkeit, die man erwerben kann. Zum Beispiel durch die gezielte Verwendung von KI-Tools im Unterricht.
Wobei ich mich immer darum bemühe, KI als Lern- und nicht als Lehrgegenstand zu sehen. Das heißt, nicht zu sagen, gut, ihr lasst euch das jetzt von KI erklären und fertig, sondern dass man eben über KI reflektiert, dass ich zum Beispiel schaue, was gibt mir die KI jeweils für Antworten bei einem bestimmten Begriff aus, Demokratie, und die SchülerInnen vergleichen das und schauen, ob es da größere Unterschiede gibt, ob das ungefähr dasselbe ist. Dann vergleicht man es zum Beispiel mit einer klassischen Definition aus der Literatur. Ich bin immer ein Fan davon, dass SchülerInnen selber sowas tun, damit sie sehen, wie einfach es ist und bis zu welcher Qualität sie es hinbekommen, und dann auf die Metaebene zu gehen und darüber zu reflektieren und zu sagen, so, und wenn ihr das jetzt so hinbekommt, wie bekommt das jemand hin, der da mehr Erfahrung hat, der da mehr Zeit, der auch Geld hinein investieren kann, und dann kann ich es mir auf unterschiedlichen Akteursebenen anschauen.
Abschließend ein Tipp. Daniel Lohninger bietet mit der Epicenter.academy einen gratis E-Learning-Kurs für die digitale Selbstverteidigung an. Das Material kann man ergänzen zu Workshops oder allein im Selbststudium durcharbeiten. Wir stellen euch den Link zum Kurs in die Shownotes.
Das E-Learning ist für viele Leute, die sonst vielleicht keine Möglichkeit haben oder die sich nochmal informieren wollen, einfach als Quelle gedacht. Leute, die das nutzen wollen im Unterricht als Ressource, aber auch natürlich als Referenz, wo wir hinverweisen können, wo wir aktuell diese Infos gebündelt haben und wirklich das Thema umfangreicher darstellen können, als wir es oft in den Workshops machen können.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Und jetzt, welche Schlüsse können wir aus den Informationen unserer GesprächspartnerInnen ziehen? Also, es wäre falsch zu denken, dass wir die technischen Entwicklungen unserer Gegenwart ignorieren können, indem wir sie aus den Schulhäusern verbannen. Richtig ist es, sich mit den Entwicklungen kritisch auseinanderzusetzen, digitale Tools auch in den Unterricht einzubauen, um Kinder und Jugendliche auf die neue Realität vorzubereiten. Es ist aber auch falsch, die technische Entwicklung unreflektiert willkommen zu heißen. Stattdessen kann man Schülerinnen und Schülern zum Beispiel Alternativen zu gängigen Apps zeigen und gemeinsam an einer guten Balance zwischen Online- und Offline-Dasein arbeiten. Es ist richtig, auch Eltern früh genug einzubeziehen, etwa bei der Planung gemeinsamer Smartphone-Regeln. Die letzten Worte hat Barbara Buchecker von Safer Internet.
Wir können sie nur kompetent machen, dass sie sehr wohl Wege finden, sich dem zu entziehen. Dass sie Wege finden, genau auswählen zu können, was sie wirklich tun wollen und wie sie sich auch wieder zurückziehen können und wie sie auch wieder vielleicht andere Sachen machen können, die sie auch faszinieren.
Das war's mit dieser Folge von Richtig und Falsch. Redaktion Johanna Hirzberger, Patricia Hlacik, Nina Schnieder und Karl Schönswetter. Auch die nächsten Folgen bauen auf Erlebnissen und Fragestellungen von Lehrerinnen und Lehrern auf. Erzählt mir von euren Erfahrungen und Befürchtungen, wenn es um politische Bildung in eurem Unterricht geht. Schreibt mir eure Anregungen und Feedback an podcast@politik-lernen.at. Wenn euch das Format gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Wer mehr mit politischer Bildung arbeiten möchte, findet weitere Angebote beim Zentrum Polis und der Arbeiterkammer Wien. Alle Infos dazu sind in den Shownotes. Mein Name ist Johanna Hirzberger. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid.